Wir haben uns in der vergangenen Woche ja noch einmal in Hegels Denken der Geschichte vertieft. Oder vielleicht sollte man genauer sagen, in Hegels Umgang mit der Frage nach der genuinen Historizität des Denkens. Hegel hatte hier ja zunächst die klare Entscheidung getroffen, wie alles andere auch, die Sache der Philosophie nicht etwa zeitlos, weltenthoben, nur im Kopf oder auch nur im Hier und Jetzt des Denkens anzusiedeln. Die Wahrheit der Philosophie ist vielmehr nach Hegel nicht zu lösen von der Wirklichkeit ihres eigenen Werdens. Und das heißt konkret, fällig ist immer auch die Auseinandersetzung mit dem langen und im Nachhinein betrachtet in gewissem Sinne notwendigen Weg der europäischen Theoriegeschichte bis hierher gewissermaßen, bis hierher, wo wir stehen, Fragen stellen und denken. Dieser Weg ist genauso unabdingbar wie die Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Theoriebildung und überhaupt die Frage nach der Wirklichkeit, die wir verstehen wollen, der Wirklichkeit der eigenen Zeit. Bei dieser Verzeitlichung, könnte man sagen, des Projekts Philosophie, lässt Hegel es jedoch nicht bewenden. Er bettet auch, das haben wir uns angesehen, das historische Handeln in einer durchaus ähnlichen Weise ein, als Bewegtes im Bewegten in eine Dynamik des sich entwickelnden Geistes. Blicken wir allerdings auf die Realitäten der Ereignisgeschichte, also auf das Durcheinander der Handlungen, nicht nur die tradierten Gedanken, die wir in den Büchern vorfinden, dann stellt sich die Frage nach dem allmählichen Vorankommen, also die Frage nach so etwas wie einer Entwicklung, wie auch die Frage nach Auseinandersetzungen und Widersprüchen, erheblich dramatischer dar als für die Philosophiegeschichtsschreibung, die quasi nur den Ausschnitt der Welt der Texte betrachtet. Die Geschichte des Handelns ist eben nicht identisch mit der des Denkens. In der Geschichte des Handelns kommen zwar Gedanken und auch sittliche Anstrengungen, gute Absichten etc. vor, die eigentliche Macht haben aber die Bedürfnisse, Neigungen und Interessen, die sich nach Hegel im Übrigen auch gar nicht wirklich vom Denken des Individuums komplett abtrennen lassen. Anders als Kant nimmt Hegel also an, dass es den Individuen nicht möglich ist, sich zugunsten des Sittengesetzes quasi im Sprung in die Vernunft hinein ganz von ihren partikularen Strebungen zu lösen. Beides ist immer verbunden. Man kann das in dem Sinne auch nicht vom Individuum fordern. Es gibt nach Hegel so etwas wie authentische Begehrlichkeiten, Begehrlichkeiten, die man nicht unbedingt, weil sie Begehrlichkeiten sind, sozusagen per se vom Vernunftstandpunkt abgesehen ablehnen muss, wie das bei Kant tendenziell der Fall ist. Es sind Begehrlichkeiten, die im historischen Handeln ihren Ausdruck suchen, und diese muss man betrachten. Man kann sie den Individuen nicht ohne weiteres als gänzlich falsch oder unvernünftig vorrechnen oder zum Vorwurf machen. Ein Zweck, schreibt Hegel in den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, für welchen ich tätig sein soll, muss auf irgendeine Weise auch mein Zweck sein. Ich muss meinen Zweck zugleich dabei befriedigen, wenn der Zweck, für welchen ich tätig bin, auch noch so viele andere Seiten hat, nach denen er mich nichts angeht. Das ist das unendliche Recht des Subjekts, dass es sich selbst in seiner Tätigkeit und Arbeit befriedigt findet. In seiner Bindung an die Verhältnisse ist der Geschichtslauf gleichsam an die Komplexität und auch die Irrationalität solcher Bedürfnisse und Neigungen gebunden. Die Geschichte ist grausam. Auch diese Konsequenz benennt Hegel. Es marschiert hier in der Geschichte keineswegs der Weltgeist gewissermaßen zum Wohle der Betroffenen einfach so reibungslos voran. Hegel spricht von einer Schlachtbank der Geschichte. Das Partikuläre, also das, was dem Einzelnen bedeutsam ist und was sein kurzes Leben ausmacht, ist meist zu gering gegen das Allgemeine. Die Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben. Die Idee bezahlt den Tribut des Daseins und der Vergänglichkeit nicht aus sich heraus, sondern aus den Leidenschaften der Individuen. Ende des Zitats. Freilich springt eben aus dieser Bindung der geschichtlichen Wirklichkeit an die irdische Gewalt der Bedürfnisse oder an die Gewalten, müsste man eigentlich sagen, der konfligierenden Bedürfnisse, an ihr Durcheinander nach Hegel durchaus auch das Potenzial zum Fortschritt heraus. Also der Fortschritt tritt nicht von außen an diese Welt der Strebungen heran, sondern aus dem Inneren dieser Strebungen heraus ist auch dieses Fortschrittspotenzial immer wieder neu mit Dynamik gespeist. Denn was die Individuen begehren, in dem, was die Individuen begehren, sind sie eben nicht einfach nur irrational. Sie streben vielmehr nach Freiheit. Und die Freiheit, genauer die noch zu verwirklichende künftige Freiheit, ist eine Spielart, die konkreteste Spielart der Vernunft. Die Weltgeschichte ist ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben. Mit diesem Satz postuliert Hegel seinen Glauben, wie er das ein Stück weit ja auch deklariert, dass es in dem Sinne kein Wissen sein kann, sondern sein Glauben an eine freiere Zukunft, und zwar eine, die nicht irgendwie gänzlich durch Zufall vielleicht eintritt, sondern sich dem Geist verdankt, der die Geschichte vorantreibt. Wobei das Mehr an Freiheit oder Vernunft der Verhältnisse sich eben sehr allmählich, und das heißt im Wege von indirekter Dynamik, einstellt. Es ist also nicht einfach der große Durchblick kluger Handelnder, denen sich der Fortschritt verdankt. Es sind allenfalls vermittelte Effekte, die hier wirksam werden, vermittelte Effekte, die auf die Handlungen der Einzelnen indirekt zurückzurechnen sind. Und diese Effekte, wie gesagt, erstrecken sich in der Zeit. Sie stellen sich unter Umständen erst sehr allmählich heraus. An diesem Punkt kommt wieder die Zeit, die Macht der Zeit, könnte man sagen, die in gewisser Weise mit dem Faktum der Geschichte identisch ist. Hier kommt die Zeit und hier kommt der Prozesscharakter alles Wirklichen zum Tragen. Reflektieren lassen sich nämlich die Notwendigkeiten der Geschichte, also das, was dann aus dem, wo man sagt, das eine musste aus dem anderen folgen, immer erst im Nachhinein. Stecken wir mittendrin, heißt das umgekehrt, so ist unser Denken hoffnungslos verstrickt oder sehr weitgehend hoffnungslos verstrickt, wie auch unsere Taten verstrickt sind. Und es muss im Konkreten eben keineswegs auch immer mit allem gleich vorangehen. In der Geschichte wirkte der Weltgeist keineswegs linear, sondern es ist eine dialektische Bewegung, eine, die von Widersprüchen und Negationen lebt, eine, die durch sich aufhebende Widersprüche hindurchgeht, in der dieser Geist sich, wie gesagt, langsam und durchaus auch im Wege von partiellen Rückschritten durchsetzt. Hegel spricht angesichts dieser indirekten Wirkungsweise von einer List der Vernunft, also einer gewissermaßen einer Umwegigkeit hinter dem Rücken dessen, was man begreifen kann, eine List der Vernunft, welche die Leidenschaften für sich wirken lässt, ist da im Spiel. Wobei, wie gesagt, dasjenige, durch was sich diese auf Umwegen vorangehende Vernunft in Existenz setzt, nämlich die konkreten Biografien der Individuen, durchaus Schaden leidet. Glück verspricht auch der relativ wirksame Einsatz für die Freiheit denjenigen, die ihn wagen, diesen Einsatz nicht. Vielleicht lohnt es sich an diesem Punkt noch eine Überlegung zum Verhältnis zwischen historischer Wirklichkeit und Wissenschaft anzuschließen. Welches Verhältnis hat die Ebene der existenziellen Bedürfnisse und Handlungen zur Reflexionsperspektive der Geschichtswissenschaft und insbesondere zur aufs Ganze gehenden philosophischen Geschichtsschreibung, wie Hegel die ja charakterisiert, die also diese Vernunftbewegung mitdenkt oder sucht in der Geschichte, welches Verhältnis hat die Wirklichkeit zu dieser Perspektive? Wie ich in der vergangenen Woche schon angedeutet habe, betont Hegel, die sehr besondere Situation der Gegenwart. Die Gegenwart befindet sich gleichsam an der Nahtstelle zwischen einerseits dem Vergangenen, angesichts dessen wir nicht umhin können, es als Geschichte im Blick auf das, was aus ihr dann wurde, notwendig zu denken. Und andererseits sitzt die Gegenwart ja an der Nahtstelle zu einer Zukunft, die radikal die Möglichkeit der Freiheit und des Neuen enthält. Alle bisherige Vernunft schießt gewissermaßen in der Gegenwart zusammen. Aber es ist eben nur die bisherige Vernunft und noch nicht die Vernunft, die unserem eigenen Handeln hier und jetzt neu entspringen könnte. Insofern ist die Gegenwart eine ganz eigenartige Nadelöhr-Situation zwischen determinierter, quasi determinierter, also sagen wir vorsichtiger, notwendiger Vergangenheit und freiheitsversprechender Zukunft. In diesem Nullpunkt sitzt die Gegenwart. Alle bisherige Vernunft schießt hier zusammen, aber eben nur die bisherige. Das Vernünftige ist wirklich und das Wirkliche ist vernünftig. So hatte Hegel diese eigentümliche Nadelöhr-Situation der Gegenwart provozierend auf den Punkt gebracht in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts. Das Wirkliche ist vernünftig. Ja, so müsste dieser Satz von der Gegenwart aus gesehen dann fortgesetzt werden. Ja, das ist so. Wenn wir das Wirkliche im Blick auf sein Gewordensein betrachten, ja, aber wie viel mehr an Vernunft, welche andere, weitergehendere geistige Bewegung kann gerade in Ansehung der Vernünftigkeit des Gegebenen dann gleichwohl jetzt im Sinne von auf zukünftig noch verwirklicht werden, jenseits dieses Vernünftigen, das in der Wirklichkeit schon drinsteckt. Also da haben Sie wieder diese, es ist auch, das kann man als dialektische Position beschreiben, die Rolle der Gegenwart in dieser Scharnier- oder Angelfunktion bezogen auf mögliche Zukunft. Hegel bestimmt nun die Rolle der Wissenschaft und der Philosophie in der Beantwortung dieser Frage, ja, was könnte denn als zukünftig vernünftig verwirklicht werden? Sehr bescheiden. Was diese Gegenwartsfrage und den Blick auf Zukunft angeht, ist das Denken auch nicht klüger als das Handeln. Mit anderen Worten, von der Gegenwart aus gesehen hat die Praxis den Vorrang. Das ist dieser Punkt der Verstrickung. Auch das Denken ist natürlich eine Form der Praxis. Arbeit des Begriffs war Hegels Stichwort. Dennoch ist damit der Möglichkeit der Denkbarkeit des rationalen Entwurfs von Zukunft eine klare Grenze gesetzt, also in dieser Verstricktheitsdiagnose. Zwar heißt es in den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, die Philosophie sei die innere Geburtsstätte des Geistes, und zwar des Geistes, der später zu wirklicher Gestaltung hervortreten wird. Also sie ist der Ort, an dem ein Stück künftiger Geist, naja, künftiger, also des später hervortretenden Geistes geboren werden kann. Aber das mit der späteren wirklichen Gestaltung, zu der sie dann hervortreten kann, das kann sich nur wieder beziehen auf Philosophien, die der Philosophiehistoriker nachträglich betrachten kann, um dann nachträglich beispielsweise eine Philosophie als einen Anfang für etwas, das später dann wirklich geworden ist, zu beschreiben, zu beobachten und zu interpretieren. Wie bei der Pflanze kann man aus der Entfernung als Beobachter durchaus demjenigen, was wirklich geworden ist, so etwas wie einen Anfang zuordnen und auch Wirkungen, die dann später daraus folgten. Betrachten wir die Philosophie aber nicht im Nachhinein, sondern versuchen, ihre praktische Bedeutung im Hier und Jetzt einer Gegenwart zu fassen, so haben wir diese distanzierte Perspektive, in der wir Anfänge und spätere Wirkungen und dergleichen beschreiben können, ja gerade noch nicht. Und in dieser Rolle beschreibt Hegel die Kraft des Denkens oder die Rolle der Philosophie angesichts der Gewalt und Wucht der Handlungsgeschichte eben eher als schwach. Die Philosophie verkörpert zwar in unvergleichlicher Weise die Anstrengung, die eigene Zeit in Worte zu fassen, aber dennoch ist sie nicht etwa schlauer als irgendeine andere Perspektive in bezogen auf die Positionierung ihrer eigenen Gegenwart. Die Philosophie ringt um ein Verständnis ohne Anbiederung an die Verhältnisse, wie auch ohne Verzweiflung an denselben, also an den aktuellen Verhältnissen. Aber sie kann nichts definitiv besser wissen. In der Einleitung seiner Grundlinien der Philosophie des Rechts hat Hegel für diese eigenartige Rolle der Philosophie ein sprachliches Bild gefunden, das berühmt ist, ein bisschen schwermütig ist und gerade in seiner Schwermut wahrscheinlich als Charakterisierung der Macht und der Ohnmacht der Philosophie die Zeiten überdauert hat. Schon aufgrund der reflexiven, also der auf etwas als etwas im Nachhinein reflektierenden Struktur des Begreifens, liege der Philosophie, so schreibt Hegel da, die Belehrung anderer fern. Zitat: Um noch über das Belehren, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu spät. Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozess vollendet und sich fertig gemacht hat. Dies, was der Begriff lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte, dass erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt in ihrer Substanz erfasst, in Gestalt eines intellektuellen Reichs erbaut. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden. Und mit Grau in Grau lässt sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Ende des Zitats. Die Eule der Minerva oder der Athene, also das Symbol des philosophischen Denkens, fliegt spät, eigentlich immer zu spät, kurz bevor das alles vergeht, von dem sie dann zu sprechen vermag, weil es schon im Verschwinden begriffen ist. Das Denken ist also nicht nur per se schwächer als die Handlung oder etwas in dieser Art, es ist eben auf das Verblassen der Handlung, auf die Reife der Wirklichkeit, wie es im Text hieß, angewiesen, auf eine gewisse Nachträglichkeit seiner selbst, bezogen auf das, was es auf den Begriff bringen kann. Eine Nachträglichkeit, welche die Praxis namens Philosophie gleichsam in ein unaufhebbar melancholisches Verhältnis zu den Gestalten des Lebens versetzt. Das Unmittelbare ist immer bereits im Altwerden begriffen, im Verschwinden begriffen, die Farben werden blass, es ist bereits grau, wenn man es denken, das heißt verbinden, vermitteln, ins Verhältnis zu anderem und zum Gewesenen setzen kann. Ich möchte nun diese letzte Vorlesung des Semesters zu einem Blick auf die immensen Reaktionen nutzen oder Resonanzen oder wie man das nennen will, die Hegels Texte bis heute zeitigen. Betrachten wir also klassisch philosophiehistorisch gesprochen die Wirkungen der Hegelschen Philosophie. Wobei wir wissen, dass die Rede von Wirkungen durchaus ihre Haken und Ösen hat. Mit Hegel selbst ist Wirkung, bezogen auf Sachverhalte des Geistes, wie er sagen würde, also die Geschichte des Denkens, eine schlechte Kategorie, weil Wirkung diese Kausallogik nahelegt. Und da sieht es bei Hegel ja ein bisschen differenzierter aus, sofern eigentlich ein permanentes Gespräch und auch ein permanentes Mitdenken des Gewesenen bei dem, was folgt, mit im Spiel bleibt. Also es geht nicht einfach um Wirkung im Sinne von Kausalketten. Mit Hegel selbst müssten wir von der Unvergangenheit und der Macht und Kraft seiner Texte sprechen. Das bedeutet, und auch genau das ist interessant, wenn man die philosophiehistorischen Wirkungen Hegels ansieht, das bedeutet, dass wir auch dort und vielleicht gerade dort Hegels Wirkungen interessant finden müssen, wo seine Texte produktiven Widerspruch erfahren haben. Wo man Hegel also nicht rundheraus zu ignorieren oder zurückzuweisen suchte, sondern wo es gleichsam mit Hegel über Hegel hinaus dann weitergegangen ist. Grundsätzlich muss man wahrscheinlich sagen, dass letztlich keine ernsthafte Anstrengung in der europäischen Theoriebildung seit Hegel ganz vom Eindruck der hegelschen Denkbewegung frei sein konnte. Und das heißt auch, im Grunde konnte nichts, jetzt sage ich mal so geschmäcklerisch, philosophisch wirklich Relevantes entstehen, ohne dass eine, sei es positiv oder sei es negative, sei es implizite oder sei es explizite Positionsnahme zu Hegel mit drin steckte, in dem, was im 19. und 20. und 21. Jahrhundert in der Philosophie passiert ist. Das gilt in gewisser Weise auch für andere Wissenschaften als die Philosophie, also Wissenschaften wie die Geschichte etwa, oder auch ein wichtiges Wirkungsfeld gerade im 19. Jahrhundert, die Theologie. Hegels Denken wirkte also keineswegs nur in der Philosophie. Das macht es natürlich jetzt noch schwieriger, hier einen Überblick zu bieten, auch wenn es dann auch nur ein einziger Vormittag ist, den ich dafür habe. Lassen Sie mich in aller Kürze drei Felder benennen, in denen Hegels Denken, kann man wahrscheinlich schon sagen, besonders mächtig, besonders kompakt, besonders diskursbestimmend Resonanzen fand. Hegel starb 1831 in Berlin. Man kann durchaus sagen, zu dieser Zeit, der politisch unruhigen Phase der restaurativen Kleinstaaterei nach Napoleon, war Hegel ja in Preußen untergekommen, aber in Preußen in keiner Weise gänzlich wohl gelitten, sondern auch dort eine politisch prekäre Figur. Man kann aber sagen, zu dieser Zeit war er für eine ganze Generation von jungen Denkern so etwas wie ein Kultphilosoph. Also der große Hegel, der da in Berlin saß. Hegels Philosophie war nicht romantisch abgehoben, wie etwa diejenige Schellings, die auch ihre Verehrer hatte zu dieser Zeit. Aber Schellings Arbeiten selber und auch, wenn man so will, auch die Schelling-Begeisterten waren zu dieser Zeit um 1831 bereits eher ins esoterisch Abseitige abgeglitten oder wirkten so. Also Hegel war in dem Sinne nicht so romantisch abgehoben, realistischer in der Wahrnehmung seiner Zeitgenossen. Hegels Philosophie stellte mit der spekulativen Dialektik ein ganz neues, ebenso ganzheitliches wie auch konfliktfreudiges und methodisch schwindelerregendes Verfahren in den Raum. Das heißt, er war logisch herausfordernd, auch übrigens in der Diskussion mit Kant, also die Fraktionierung Kant einerseits, Hegel andererseits, mit wem hältst du es, war extrem diskursbestimmt in dieser Zeit. Und Hegels Philosophie war politisch provozierend. Sie setzte nicht nur mit Wucht den Sinn für die konkrete Bewegtheit der Geschichte an die Stelle jeder theologisch oder kosmologisch grundierten Metaphysik, wie auch jeder formal distanzierten Erkenntnistheorie à la Kant. Nein, Hegels Philosophie lenkte ja ausdrücklich auf ganz neue und radikale Weise das Augenmerk der Intellektuellen auf die Praxis. Also auf jene Frage nach dem Hier und Jetzt als Ort der Verwirklichung des Möglichen und des Neuen. Auch das war ein wichtiger sozusagen Schwung oder Zug, der diesen Kultstatus, wenn man das mal so ausdrücken darf, ausmacht. Dieser Punkt, die Frage nach der Praxis, nach dem Hier und Jetzt als Ort der Verwirklichung des Neuen, des Anderen, wäre dann auch das erste Feld einer überaus weitreichenden Resonanz der hegelschen Philosophie. In der politisch und gesellschaftlich aufgemischten, von Zensur und Verfolgung überschatteten deutschen Diskussion wirkte Hegels radikaler Blick auf die Wirklichkeit als im Werden begriffenes Reich der Praxis wie ein Brandsatz auf die politische Philosophie. Die sogenannten Junghegelianer, eine ganze Generation von Hegelhörern, nahm die Programmatik eines Denkens auf, das ins Konkrete hineingehen soll und sich dabei selbst als Teil einer historischen Verwirklichungsbewegung verstehen kann oder vielleicht sogar muss. Man hat die Hegel-Schüler, ich habe das Wort eben schon verwendet, der ersten und zweiten Generation eingeteilt, erste Generation Althegelianer, zweite Generation Junghegelianer. Man hat sie im Nachhinein auch gemäß der politischen Rechts-Links-Schematisierung gruppiert. Diese Unterscheidung wurde durch den linken Hegel-Schüler Claude Michelet populär gemacht. Rechts-Hegelianer, Links-Hegelianer. Diese Szene, also der politisch aufgemischten Hegel-Schüler der zweiten Generation, kann man eigentlich durchweg als politisierte Szene beschreiben, aber die Himmelsrichtungen unterschieden sich. Zu den Links-Hegelianern zählen Autoren wie Ludwig Feuerbach, Arnold Ruge, Bruno Bauer, der Anarchist Max Stirner, Karl Marx, Friedrich Engels und Moses Hess. Autoren wie der Althegelianer und Hegelbiograf Karl Rosenkranz, die Religionsphilosophen Karl Friedrich Göschel, Johann Eduard Erdmann und David Friedrich Strauss zählt man hingegen eher zu den Rechtshegelianern. Diese Unterscheidung kann man dann weiter durchziehen. Also man kann auch im 20. Jahrhundert noch mit dieser Unterscheidung operieren. Da wird es dann aber irgendwann also relativ willkürlich, wie man da rumzuordnet. Es ist jedenfalls so ein Topos, das in der Diskussion um Hegel-Rezeption eine wichtige Rolle spielt, diese Unterscheidung links-rechts und in gewisser Weise auch dieses Arbeiten mit Alt und Jung für diese zwei ersten Generationen. Der links-hegelianischen Bewegung gehörte ein gutes Stück der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Links-Hegelianer setzten durchaus philosophisch ein, auch wenn sie, wie ich beschrieben habe, den politischen Hegel faszinierend fanden. In einer Schrift zur Kritik der hegelschen Philosophie aus dem Jahre 1839 kritisiert etwa Ludwig Feuerbach die aus seiner Sicht zu starke Differenzorientierung und den aus seiner Sicht allzu verzeitlichten oder verzeitlichenden Charakter des hegelschen Systems. Feuerbach schreibt, die Form seiner, also gemeint ist Hegel, die Form seiner Anschauung und Methode selbst ist nur die exklusive Zeit, nicht zugleich auch der tolerante Raum. Sein System weiß nur von Subordination und Sukzession, nichts von Koordination und Koexistenz. Aus diesem Grund herrscht, so Feuerbach, in Hegels Denken in viel zu starkem Maße das Motiv der Verdrängung des einen durch das andere vor, der notwendigen Verdrängung des einen durch das andere. Dabei ist es doch so, so Feuerbach, dass im wirklich selbstständigen Leben das eine gerade mit dem anderen, neben dem anderen koexistiert. Wohl widerlegt die Blume das Blatt, so nimmt Feuerbach diese Allegorie der Pflanze aus Hegels Phänologie, an die wir uns ja erinnern, auf. Wohl widerlegt die Blume das Blatt. Aber wäre die Pflanze vollkommen, wenn nur auf entblättertem Stamm ihre Blume prangte? Wohl berauben sich wirklich manche Pflanzen ihrer Blätter, um auf die Hervorbringung der Blüte all ihre Kraft verwenden zu können, aber bei anderen Pflanzen dagegen erscheint das Blatt entweder später als die Blüte oder gleichzeitig mit ihr zum Beweis, dass zur Darstellung der Totalität der Pflanze ebensowohl das Blatt als die Blüte gehört. Feuerbach spricht auch ein Problem an, das viele Kritiker der hegelschen Philosophie nach Hegel ebenfalls und auch nach Feuerbach ebenfalls monieren werden, nämlich die Frage, wenn der Gang des philosophisch Wahren in einer historischen Entwicklungsbewegung vorangeht und auch diese notwendige Ablösung des einen durch das andere mitgedacht werden muss, ja, welchen Status hat denn dann die hegelsche Philosophie selbst? Ist mit ihr die Zeit zu Ende? Ist sie gleichsam eine geschichtlich letzte, eine posthistorische Philosophie? Hat sie auf Dauer endgültig recht? Wir wissen, dass Hegel selbst diesen Anspruch nicht wirklich erhoben hat. Sie erinnern sich an dieses Zitat, dieses kleine Spiel mit diesem Spruch, die Füße derer, die einen heraustragen werden, warten schon vor der Tür. Aber die Frage legt sich natürlich nahe, wenn man diesen wuchtigen Anspruch, den Hegel ja auch in seinen Polemiken immer wieder erneuert, der hegelschen Philosophie ernst nimmt. Wie ließe sich diese hegelsche Diagnostik, sozusagen qualitativ nochmal überboten denken. Also in gewisser Weise beschreibt er schon eine Entwicklungsdynamik, die, wenn sie denn so stimmte, eigentlich keine immanente Überbietung mehr denkbar lässt. Feuerbach selbst wertet Hegels Philosophie als eine kluge, aber doch überzogene Philosophie, als eine rationelle Mystik, wie er das nennt, die durch Hinwendung zur Natur, und zwar insbesondere zur Natur des Menschen und der menschlichen Beziehungen, gleichsam geerdet werden muss. Zitat Feuerbach: Die Philosophie ist die Wissenschaft der Wirklichkeit in ihrer Wahrheit und Totalität. Das ist eine sehr hegelsche Definition zunächst mal. Dann setzt er fort: Aber der Inbegriff der Wirklichkeit ist die Natur. Natur im universellsten Sinne des Wortes. Die tiefsten Geheimnisse liegen in den einfachsten natürlichen Dingen, die der nach dem Jenseits schmachtende Spekulant mit den Füßen tritt. Zitat Ende. Natur ist hier also dieser Anker, der das aus Feuerbachs Sicht allzu unabgestützte, allzu spekulative der hegelischen Philosophie, dieser Anker, der das sozusagen einfangen oder anbinden, rückbinden soll. Feuerbach setzt von diesem Gedanken aus, in vielem mit Hegel, aber eben gegen die Radikalität der hegelischen Geschichtsphilosophie, auf Anthropologie. Und Feuerbach wird auf diesem Pfad zu einem wichtigen Religionskritiker und zu einem Philosophen des Leibes und der Liebe. Weit wuchtiger sind die Konsequenzen, die Karl Marx zieht. Auch er mit Hegel gegen Hegel. Zum einen nimmt Marx gemeinsam mit Friedrich Engels diese naturorientierte, man könnte auch sagen materialistische Wendung, die Feuerbach vollzogen hat, auf. Zum anderen geht es Marx aber eben neben der anti-idealistischen Verankerung der Wirklichkeitsfrage in der menschlichen Natur und in der menschlichen Natur, vor allem geht es Marx dann noch um die Verankerung der Wirklichkeit und Zukunftsfrage. Wirklichkeits- und Zukunftsfrage. Und das ist dann die Frage nach der Verankerung der Zukunft in Praxis. Damit dominiert bei Marx dann doch wieder eher die Geschichtsphilosophie. Die politische Frage nach dem Handeln hier und jetzt und nach dem Veränderungspotenzial des Handelns hier und jetzt. Auch da steht Marx keineswegs alleine, sondern eben, wie gesagt, diese Pointierung bewegt die Linkshegelianer durchweg. Der Junghegelianer Arnold Ruge etwa bilanziert diese von vielen favorisierte politisierungsträchtige Sicht auf Hegel in einem Text aus dem Jahre 1842 folgendermaßen. Zitat: Behandelt Kant das Denken sozusagen als eine Privatsache, den Philosophen als eine Privatperson, nicht als den Mann, dessen Pflicht es ist, den Geist auch politisch weiterzubringen und zu dem Ende die ganze Wahrheit als Ferment in die Welt zu werfen, so weiß Hegel allerdings zu sagen, dass die Philosophie die Zeit in Gedanken fasst, die geltende Philosophie das Wort der Zeit ausspricht. Aber er, Hegel, nimmt dies Wort als ein Wort lediglich an die Einsicht, nicht an den Willen des Menschen gerichtet. Dies ist der theoretische Standpunkt. Solange man bei der vernünftigen Seite der Sache bleibt, ist nichts dabei zu tun. Die Vernunft beruhigt sich bei der Vernunft. Diese Seite ist die rosenfarbige, die bequeme. Sobald aber die Einsicht sich auf die andere Seite, auf die Unvernunft der Existenzen wirft, tritt die Unruhe, das unbefriedigte Wesen, die Forderung und das leidige Sollen der Praxis ein. Nun muss etwas dabei getan werden. Die Vernunft muss auch in dieser Existenz zu ihrem Rechte finden. Also da sieht man gegen Kant, mit Hegel, aber Hegel erscheint immer noch in diesem Licht, oder was heißt, erscheint eben in diesem Licht, bloß die theoretische Seite des Problems auf den Punkt gebracht zu haben, es letztlich doch mit der rosenfarbigen Dimension Vernunft redet, über Vernunft bewenden gelassen zu haben und die Frage nach dem, was in der Praxis aufspringt, letztlich eben nicht in den Mittelpunkt zu rücken. Marx stößt in eine ähnliche Richtung, belässt es allerdings nicht bei der Forderung nach einer nicht mehr nur theoretischen, sondern nun endlich auch praktisch vernünftigen Politik. Marx will zugleich die Philosophie neu definieren. Seine berühmte Streitschrift zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von 1844 fordert eine Verwirklichung der Philosophie in der Form von Praxis. Und diese Verwirklichung ist eben nicht nur einfach eine, soll nicht nur einfach sein, eine Forderung, dass die Philosophie auch diese, ich sag mal, die düstere, die nicht rosenfarbige Seite dessen, was sie analysiert, ansehen und betrachten und sich damit auseinandersetzen soll, sondern in diesem Prozess der Auseinandersetzung muss die Philosophie ihren eigenen Charakter ändern. Sie kann nicht das so betreiben, wie man bisher Philosophie betrieben hat. Das heißt, Marx fordert bewusst eine Politisierung der Philosophie, der Formphilosophie. Im Kampf mit den bestehenden deutschen Verhältnissen sei die Kritik eben keine in den Grenzen der Wissenschaft gehaltene Leidenschaft des Kopfes mehr, so Marx. Vielmehr ist sie, das heißt, muss sie sein, der Kopf der Leidenschaft. Das wiederum heißt, sie soll und sie muss bewusst angriffig sein, sie muss denunziatorisch werden. Zitat: Sie, also die Kritik, schreibt Marx, ist kein anatomisches Messer, sie ist eine Waffe. Ihr Gegenstand ist ihr Feind, den sie nicht widerlegen, sondern vernichten will. Denn der Geist jener Zustände ist widerlegt. Sie sehen, was für eine entscheidende Drehung da drin steckt, von der Idee der Negation zur Idee der historischen Vernichtung überzugehen. Kein anatomisches Messer, keine Analysen, sondern eine Waffe. Die deutsche Philosophie, so Marx, bleibt bisher eine mythologische Gedankenwelt. Wir sind philosophische Zeitgenossen der Gegenwart, ohne ihre historischen Zeitgenossen zu sein, schreibt er in diesem Pamphlet zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Während andere die Revolution machen, denken wir deutschen Philosophen, deutschsprachigen Philosophen, sie allenfalls im Kopf zu Ende. Mit Recht fordere daher, so Marx weiter, die praktische politische Partei in Deutschland die Negation der Philosophie. Diese Forderung sei nicht falsch. Man müsse die Philosophie aber, wenn man sie wirklich negieren wolle, nicht einfach links liegen lassen. Quasi sagen, was an den Schreibtischen passiert, ist egal. Nein, man müsse sie vielmehr tatsächlich aus den Hirnschädeln der Deutschen herausholen, endlich produktiv machen, schreibt Marx. Mit einem Worte: Ihr könnt die Philosophie nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen. Wobei dieser Verwirklichungsvorgang dann aber eben tatsächlich auch das Ende der Philosophie sein muss. Alle, so Marx, haben falsch gelegen bisher, die glaubten, man könne die Philosophie verwirklichen, ohne sie aufzuheben. Sprich, irgendein Gedankenmodell in die Realität bringen und ansonsten so weiter philosophieren wie bisher. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kömmt darauf an, sie zu verändern. Das schreibt Marx in seiner berühmten 11. Feuerbach-These und bringt genau diesen Gedanken nochmal in einer anderen Version auf den Punkt. Und Marx erläutert etwas vorher in der 8. Feuerbach-These: Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis. Sie sehen, das ist eine andere Wendung, eine sehr viel dynamischere und polemisch jetzt in einem anderen Sinne, eine kriegerische Wendung dessen, was die Selbstreflexion des Seins, des Philosophieren selbst erbringen kann, als wir das bei Hegel hatten, aber auch ganz anders als bei Feuerbach. Namentlich der späte Marx hat sich ganz im Sinne seiner Maximen verhalten. Er schrieb nichts Philosophisches mehr. Er betrieb nur mehr ökonomische Analysen und konzentrierte sich in Pamphleten, in politischen Texten auf die Frage oder auf die Aufgabe, eine direkte Hebelwirkung des Denkens zu mobilisieren. Eine Hebelwirkung, die zur Veränderung der politischen, sozialen Verhältnisse seiner Gegenwart führen sollte. Also der späte Marx radikalisiert tatsächlich diesen Blickwinkel. In Marxens früher Schrift, dieser Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, klingt der antiphilosophische Appell für den Theorieverzicht einerseits vielleicht noch kriegerischer als später dann, andererseits bleibt es etwas dialektischer, das Verhältnis von Philosophie und Praxis, das Marx skizziert. Es wird am Ende des Textes nämlich doch noch so etwas wie ein Miteinander von Philosophie und Praxis proklamiert. Und insofern kein radikales Ende, also kein vollständiges Schweigen der Philosophie. Zitat: Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Und sobald der Blitz des Gedankens gründlich in diesen naiven Volksboden, gemeint ist der Deutsche, eingeschlagen ist, wird sich die Emanzipation der Deutschen zum Menschen vollziehen. Die Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie. Ihr Herz das Proletariat. Zitat Ende. Also da haben wir eher so ein Vermittlungsverhältnis, also so etwas wie ein Blitz- oder Waffenlieferant im Blick auf die Gegenwartssituation, kann und sollte die Philosophie bleiben, sofern Kopf und Herz zusammengehören. Das ist so ein bisschen das Bild, das Marx hier evoziert. Der späte Marx, wie gesagt, ist da noch weitergegangen und hat diese emanzipatorische Situation des Seite an Seite oder des organischen Miteinander von Philosophie und praktisch-politischer, materiell orientierter Auseinandersetzung so eigentlich verabschiedet und sich ganz auf ein Typ Theoriearbeit beschränkt, den man in dem Sinne eigentlich nicht mehr philosophisch nennen kann, den er auch selber nicht philosophisch tituliert sehen wollte. Wie man weiß, bleibt dieses Schwanken, das man einerseits im jungen Marx, andererseits im alten Marx oder zwischen diesen beiden Paradigmen gut beobachten kann, dieses Schwanken für die radikale Linke bis ins 20. Jahrhundert brisant. Also das Schwanken in der Frage einer Antwort auf das Problem, ob jetzt philosophisch authentisch nur der radikale Gestus der Verwirklichung der Theorie durch Selbstaufhebung sein kann. Also tatsächlich das Zu-Ende-Denken der politischen Rolle der Philosophie zur Verabschiedung, zur Selbstverabschiedung jeglichen Philosophierens führen muss, zugunsten der Tat. Oder ob da auf der anderen Seite doch so auf Dauer eine, sagen wir, jeweils spekulativ vorläufige Bedeutung des Philosophierens bleibt, auch für die politische Praxis. Bedarf es also weiterhin dieses Blitzes des Gedankens? Und wir können dieses Modell von Philosophieren, also eines gewissermaßen Theoriepraxis, bewussten Philosophierens, in Zukunft auch weiter verfolgen? Oder ist auf der anderen Seite klar, dass der Blitz dazu führen muss, dass die Philosophie dann am Ende ist und eine ganz neue praktische Zeit, ein praktisches Zeitalter anbrechen muss? In der späteren Auseinandersetzung mit Hegel ist diese Frage nach der Philosophie als historischer Kritik der Wirklichkeit und zugleich Form, in der diese Wirklichkeit über sich selbst hinaus will, auf ganz unterschiedlichen Foren fortgeführt worden, auch im 20. Jahrhundert. Ich nenne mal drei. Das eine Forum legt sich mit diesem Blick auf die beiden Spielarten der marxischen Position nahe, und das ist auch extrem, auch politisch extrem wichtig und wirksam gewesen. Das eine Forum ist zu lokalisieren rund um die Debatten des orthodoxen Marxismus-Leninismus. Nach der Oktoberrevolution in Russland konnte ja tatsächlich behauptet werden, die Philosophie sei nun endgültig verwirklicht und aufgehoben und ein neuer Typ von Theorie oder aber gar keine Theorie sei nun fällig. Und das hat in der marxistischen Debatte große Diskussionswellen ausgelöst. Diese Frage nach dem Status des Projekts, die Philosophie zu verwirklichen. Ein zweites Forum ist der Kontext der liberalen Idee, nicht der Revolution, aber eben doch des politischen und wissenschaftlichen Fortschritts. Und zwar der Idee, mittels Kritik und Selbstkritik, nicht nur innerhalb der Wissenschaft, sondern Kritik als Kritik der Wissenschaft, könne man so etwas wie eine gesellschaftliche Weiterentwicklung oder eine gesellschaftliche reformorientierte, produktive neue Rolle der Philosophie als Praxis, finden. Eine Kritik der Wissenschaft wäre damit Aufgabe der Philosophie, also einer durchaus praxisorientiert gedachten Philosophie, die etwa im Hinblick auf Lebenswelt oder auf den Alltag der Gesellschaft, auf die Subkulturen, auf die technische Praxis der Gesellschaft und so weiter, das ganze Projekt Wissenschaft zu befragen hätte, und zwar unter historischem Vorzeichen. Auch dieser, ich sag mal, gemäßigtere Typ von praxisphilosophischer Aufgabe von Philosophie ist Ihnen wahrscheinlich vertraut. Viele Konzepte im 20. Jahrhundert, kritische Theorie, Habermas, aber auch sozialwissenschaftlich inspirierte Selbstverständnisse von Gesellschaftstheorie arbeiten im Grunde in diesem Paradigma. Und die Frage nach dem Praxischarakter von Theorie hat da einmal eine Schlüsselrolle. Drittes Forum, wir finden die hegelianische Problemstellung, eine Problemstellung diesen Typs, auch im Kontext der Geschichtswissenschaft. Und zwar bei der Frage nach der Geschichtsschreibung wieder. Wie steht die Philosophie zur Aufgabe des Historiographen? Oder umgekehrt, in hegelischen Worten gefragt, wie philosophisch kann und sollte Geschichtsschreibung sein? Und wie wäre das Selbstverständnis von Geschichtsschreibung von der Gegenwart aus zu formulieren? Muss die Geschichtlichkeit des Denkens und der Institutionen in einen radikalen Historismus führen, also in eine vollständige historische Relativierung aller Aussagen über Geschichte einerseits, aber auch aller philosophischen Aussagen, weil sie ja historische Aussagen sind? Oder gibt es doch so etwas wie eine philosophisch erreichbare, ich sag mal, Metatheorie der Geschichtsschreibung, etwa vom Subjekt her oder von der Zeitstruktur des historischen Erzählens her oder womöglich auf der Basis einer Theorie des Wie der historischen Reflexion, also der Methodologie der historischen Reflexion. Mit dem Stichwort Evolution, Fortschritt, Entwicklung lässt sich ein zweites großes Feld umschreiben, in welchem ich Hegels Wirkungen bis heute lokalisieren würde. Durchaus angelagert an die Frage nach dem historischen Wirklichkeitscharakter der Praxis, finden wir bei Hegel diese Frage nach der Fortschrittsdynamik, nach dem Fortschritt überhaupt, nach dem Wie seines Vollzugs und nach dem Typ dieser Dynamik, die da am Werk ist. Dieses Motiv einer die Wirklichkeit strukturierenden Entwicklungslogik hat sich in den Jahrzehnten nach Hegels Tod relativ rasch selbstständig gemacht. Das liegt nicht nur an Hegel, dass dieses Motiv der Entwicklung und die Frage nach der Logik der historischen Entwicklung im Raum steht, aber Hegel spielt hier eine riesige Rolle, was die Dynamik der Diskussion über dieses Problem angeht. Diese Frage nach der Entwicklungslogik, die die Wirklichkeit strukturiert, verlässt allerdings interessanterweise die Bühne der Philosophie und der politischen Philosophie im engen Sinne. Sie verlagert sich auf Wegen, die bis heute wissenschaftsgeschichtlich durchaus noch nicht zureichend geklärt sind, in die sich neu formierenden Einzelwissenschaften des 19. Jahrhunderts hinein. Und zwar in die Naturwissenschaften, wie auch in die entstehenden Sozialwissenschaften hinein. In die Ethnologie, Völkerkunde, in die Soziologie, die da entsteht, die Psychologie und in die Anthropologie, die im 19. Jahrhundert einerseits eine sozusagen naturorientierte und in dem Sinne enthistorisierte Perspektive wählt, andererseits aber doch auch immer eine Theorie der Entwicklungen, etwa der Rassenentwicklung, der Kulturentwicklung und so weiter mit umfasst. Herr Rolli hatte das ja auch kurz angesprochen in seinem Beitrag zur Anthropologie. Hegel ist hier, wie gesagt, nicht der einzige wirksame Einfluss, aber seine Theorie der dialektischen Entwicklungsphasen oder Stufen und die Schärfe, in der er Differenzierung und Wandel auch im Sinne von logischer Regelhaftigkeit paradigmatisch durchdrungen hat, wird gleichsam zum Leitstern für eine lange Reihe von Fortschrittstheorien, die die Entwicklung nicht etwa als eine dialektische Herausforderung an die Praxis betrachten, sondern primär als eine Sache einer zu erschließenden Gesetzmäßigkeit. Noch vor Charles Darwin, vor Darwins in einer erdgeschichtlichen Biologie gegründeter Theorie der Entwicklung der Arten, ist es der französische Soziologe Auguste Comte, der in seiner sechsbändigen positiven Philosophie, erschienen 1830 bis 1842, also beinahe noch zeitgleich mit Hegel, eine einzelwissenschaftlich durchaus wirkungsvolle Theorie der Stufenentwicklung der Gesellschaft vorlegt. Comte, dessen Wirkungen zum Beispiel auch sehr schlecht untersucht sind bis heute in der europäischen Wissenschaftsgeschichte, Comte versteht sich als Positivist. Das ist methodisch wichtig. Er will gerade nicht spekulieren. In dem Sinne will er auch nicht im hegelschen Sinne dialektisch arbeiten. Er spricht von einer Natur der Gesellschaftsentwicklung. Das heißt, er möchte als empirischer Wirklichkeitswissenschaftler sprechen. Nicht des Handelns, sondern eines objektiven Logos der Gesellschaft im Ganzen. In einigem ähnlich operiert auch Herbert Spencer, der ab 1862 eine Theorie der Evolution ausarbeitet und publiziert. Spencer ist ebenfalls ein Theoretiker der objektiven Gesellschaftsentwicklung. Insofern könnte man sagen, der Terminus war damals noch nicht so klar geprägt und die Disziplin schon gar nicht, er ist auch so etwas wie ein Soziologe. Insofern Comte durchaus verwandt. Andererseits räumt Spencer der Biologie einen großen Raum ein. Er hat aber im Grunde deutlich mehr im Auge. Es geht ihm um so etwas wie eine Philosophie als Naturlogik der Gesellschaftsentwicklung. Charles Darwin, der schon erwähnte, ist sicher der bekannteste unter den großen Theoretikern einer Entwicklung im 19. Jahrhundert, verstanden als eigengesetzliche Evolution. Mit seinem Buch über den Ursprung der Arten von 1859 formuliert Darwin die Grundsätze einer biologischen Evolution, oder besser, er formuliert seine radikal neue, erdgeschichtlich wie populationsstatistisch inspirierte Theorie der Entwicklung der Arten, und er argumentiert im Rahmen dieser Theorie biologisch und wird daraufhin als Biologe akzeptiert. Also es gab eine Theorie vom Typ Darwin, gab es vorher nicht in der Biologie. Also die Biologie musste sich entschließen, ob sie sich um diesen evolutionistischen Blickwinkel erweitern will. Das hat sie getan. Das heißt, Darwins Evolutionstheorie hat mit einem Schlag dasjenige erweitert, was man unter Biologie versteht. Comte, Spencer und Darwin, oder wenn man jetzt die historische Reihenfolge nimmt, Comte, Darwin und Spencer, sind keine Hegelianer. Und sie arbeiten auch sich nicht wirklich an Hegel ab. Dennoch ist das Feld des Evolutionsdenkens eines, in welchem die hegelsche Philosophie vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann im 20. Jahrhundert auf breiter Front Wirklichkeit entfalten wird oder Wirkung entfalten wird. Und zwar im Sinne einer positiven Aufnahme. Und sei es in Form eines diffus hegelianisierenden Denkens, überall dort, wo es um die Sozialentwicklung, verstanden als Evolution der Gesellschaft oder als Evolution der Natur von Gesellschaft, geht. Im 20. Jahrhundert betrifft diese paradigmatische Verschmelzung von Evolutionsdenken und Hegelianismus, sage ich mal, insbesondere die Soziologie. Eine Disziplin, in der bis heute Entwicklungstheorien gezielt zwischen der Dimension einer Geschichte und der Dimension einer Sozialnatur zu vermitteln suchen. Etwa indem Entwicklung als historische Ausdifferenzierung gefasst wird. Durchaus nah an Hegel, diese Überlegung der Differenzierung. Oder indem Entwicklung als Bewältigung oder Verarbeitung von Sozialkonflikten rekonstruiert wird, die ihre Eigendynamik hat, ihre dialektische Dynamik hat. Oder wenn im Blick auf die Entwicklung die Frage nach der Evolution von Institutionen im Vordergrund steht. Gerade der soziologische Institutionalismus ist bis heute eine, könnte man sagen, ausdrücklich oder implizit hegelianische Domäne innerhalb der Soziologie. Um zu diesem Feld oder Raum der Rezeption Hegels noch einige aktuellere Namen zu nennen, so wäre es für die Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts etwa Helmut Schelsky, ein wichtiger Soziologe, und dann der wahrscheinlich beste Hegel-Kenner, den die Disziplin der Soziologie je hatte, Niklas Luhmann. Einen dritten Resonanzraum schneide ich noch kürzer an, denn er ist sehr heterogen und hier spielt Hegel zwar wieder eher die Rolle eines direkten Gesprächspartners, anders als im Zusammenhang der Evolutionstheorie, da ist es eher so eine einsickernde Wirkung. In diesem dritten Resonanzraum aber hat das Gespräch mit Hegel noch krasser und deutlicher als in den beiden anderen die Züge einer kritischen Auseinandersetzung. Das heißt, Hegel dient als Reibefläche, als Gegner, ein Stück weit als Ausgangspunkt für Lösungen, die sich selbst definitiv nicht als Lösungen auf der Linie Hegels verstehen wollen. Das Feld lässt sich inhaltlich umschreiben mit Hilfe der hegelschen Stichworte Selbstbewusstsein und Subjekt. Selbstbewusstsein dabei in der geschilderten Weise als reflexiv erwachsene Größe und Subjekt als Name für dasjenige, was der Bewegung des Begriffs als das, was in ihr auf der Ebene der sittlichen Anerkennung frei wird oder frei werden kann, unterliegt. Das 19. Jahrhundert ist im Spannungsfeld zwischen Kant und Hegel jedoch erst durch Hegel sozialphilosophisch gefasst und dynamisiert, auch ein Jahrhundert der Subjektivität, könnte man sagen. Und auf dieser Spur wird das Denken über Subjektivität variiert und radikalisiert, im Zeichen der Verzeitlichung des Wissens von sich selbst, die Hegel exemplarisch gedacht hat. Das 19. Jahrhundert radikalisiert diese Frage nach dem Subjektiven auf der Linie von Bewusstseinsphilosophie, aber es sozusagen existenzialisiert diese Frage, unter anderem im Hinblick auf Natur, aber nicht nur, sondern eben auch im Hinblick auf Dimensionierung von Überlegungen, die Hegel selbst möglicherweise als metaphysisch bezeichnet hätte. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard, wie auch Friedrich Nietzsche, letzterer einer dieser Kandidaten, die Hegel wortreich ablehnen, die beiden sind radikale Denker des Selbst, könnte man sagen, und auch des Anderen, deren Einsatzpunkte ohne Hegel nicht denkbar wären. Auch wenn sie als Philosophen nicht unter Hegelianismus oder dergleichen rubriziert werden können. Kierkegaard nimmt religiöse Fragen auf, wie diejenige des Glaubenkönnens, der individuellen Entscheidungsverantwortung, der Reue, der Angst. Kierkegaard diskutiert solche Fragen aber nicht in theologisch-dogmatischer Manier, sondern eben in existenzieller Weise als eine Frage nach dem Ich, nach dem Selbst der Entscheidung. Und nach seiner Reflektierbarkeit. Genauer als eine Frage nach einer abgründigen, dialektischen Struktur von Subjektivität, die sich zu wissen sucht, dies aber nur auf letztlich verzweifelte, unabgesicherte Weise versuchen kann. Und die Frage des Gelingens ist völlig offen. Auch Kierkegaard denkt das Subjekt nicht als erkenntnistheoretische Instanz, wie Kant, sondern eben wie Hegel viel umfassender als sittliche Größe. Auch Kierkegaard variiert das Thema der Anerkennung, etwa in dem Buch Entweder-Oder, das ein Teilstück Tagebuch des Verführers enthält. Aber anders als Hegel taucht Kierkegaard diese Problematik des Subjektiven, und zwar, je konkreter er diese Problematik entfaltet, desto mehr in ein verzweifeltes Licht, könnte man sagen. Kierkegaard löst die dialektische Figur des Widerspruchs von deren bei Hegel klarer Tendenz zum Werden des Neuen ab. Und er löst diese Figur des Widerspruchs auch von der Eindeutigkeit der Hoffnung auf Aufhebung ab. Stehen die Gewissheit und ihre Negation sich nicht einfach stets nur entgegen und sind nur zum Schein auflösbar? Das ist Kierkegaards Frage. Und gegen Hegel forciert er als Richtung einer Antwort das Faktum des Paradoxen. Also die beiden Widersprüche, die da immer wieder nur aufeinander verweisen, sind nicht der erste Schritt auf dem Weg zur Aufhebung, sondern man muss sie in ihrer Paradoxie ertragen. Ein Paradox ist nicht auflösbar. Oder jedenfalls kann es nicht durch Vermittlung gelöst und einer Aufhebung zugeführt werden. Entsprechend hat Kierkegaard Hegels Begriff der Aufhebung als sophistischen Trick kritisiert. Im Dänischen, so schreibt er an einer Stelle, im Dänischen gäbe es diese Mehrfachbedeutung des Wortes Aufheben überhaupt nicht. Insofern sehe er überhaupt nicht ein, was dieses Wort eigentlich für eine Pointe enthalten soll. Und das sei auch erschlichen, dass Hegel da mit dieser philologischen Ableitung, was Aufheben so alles bedeutet, in gewisser Weise eine neue logische Gestalt prägen will. Für ihn, so Kierkegaard, sei Aufheben ein Akt, ein einfacher Akt, in dem das Aufgehobene doch stets einfach bliebe, was es ist. Sprich, dialektische Widersprüche sind dialektisch. Insofern hat Hegel recht, aber sie führen aus Kierkegaards Sicht eben nicht aus sich selbst heraus. Sie funktionieren anders, sie oszillieren in sich und in ihrem Inneren, in dieser existenziellen Oszillation herrscht diese Problematik des Entweder-Oder. Und mit ihr muss das Subjekt umgehen, die im Kern letztlich nicht befriedigend reflektierbare, unerbittliche Paradoxie sowie die Grausamkeit der in dieser Lage dennoch fälligen, aber eigentlich unmöglichen, in jedem Falle also schuldhaften Entscheidung. Das ist das, was Kierkegaard interessiert. Also dort, wo Aufhebung nicht möglich ist, gibt es einerseits diese Paradoxiesituation und was folgt aus ihr? Schuld. Sobald ich mich entscheide, ich kann ja nicht immer in der Paradoxie verharren und sozusagen nur feststellen, dass Handeln oder Definitives nicht möglich ist. Auf Nietzsche gehe ich nicht ein und auch eine Vielzahl von Bewusstseins- und Reflexionsphilosophien in diesem Schnittfeld von Subjekttheorie und Sozialphilosophie, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts relevant ist, also von Freud über den Freudomarxismus bis zur kritischen Theorie, Horkheimer, Adorno, früher Habermas, all das ließe sich mehr oder weniger leicht ins hegelische Fahrwasser einordnen, auch gerade was diese Subjekt- und Selbstbewusstseinsfrage angeht, aber ich vertiefe es hier nicht. Ich nenne Ihnen abschließend noch einen Autor, der für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts Hegel noch einmal neu prominent gemacht hat. Dabei hat dieser Autor allerdings dafür gesorgt, dass Hegel tatsächlich heute, was ja der Breite des Oeuvres entsprechend gar nicht sein muss, dass Hegel heute vor allem als Subjektphilosoph vor Augen steht, also in diesem dritten Paradigma wahrgenommen wird. Gemeint ist Jean-Paul Sartre, der Hegels Theorie des Selbstbewusstseins wie auch der Anerkennung aufgreift, radikalisiert und ins Existenzialistische wie dann später auch ins historisch-materialistische hinein wendet und neu rekonstruiert. Sartres Buch »Das Sein und das Nichts – Versuch einer philologischen Ontologie« erscheint 1943 und bietet an zentralen Stellen gegen die für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidenden Autoren Husserl und Heidegger Hegel auf. Mit Hegel und sicher auch über Hegel hinaus hat Sartre dabei vor allem den Gedanken der Freiheit radikalisiert. Er hat ihn wie Hegel politisch-moralisch genommen, aber zugleich versucht, das Problem der freien Wahl, des Handelns, der Tat praktischer, wenn man das steigern kann, also sehr praktisch und ein Stück weit psychologisch, psychoanalytisch zu denken. Also der Theorielage des 20. Jahrhunderts kompatibel zu interpretieren. Sartres Philosophie war ungeheuer wirkungsvoll. Man kann sicher sagen, dass Sartres radikaler Existenzialismus nicht nur die französische, sondern auch die deutschsprachige Nachkriegsphilosophie sehr produktiv inspiriert und, wenn man so will, unter Strom gesetzt hat. Auch durchaus als Anstoß, sich mit Hegel auseinanderzusetzen. Der schon angedeutete Effekt war dann aber prompt, dass die in den 1960er Jahren beginnende poststrukturalistische Kritik an Sartre zugleich als Hegel-Kritik artikuliert wurde und einsetzte. Sartres Subjektdenken und auch seine marxistisch angehauchte Geschichtsphilosophie, die aber eben auch stark bewusstseinsphilosophisch aufgeladen war, wurden mit Hegel identifiziert und die subjekt- und sinnphilosophischen Implikationen bei Hegel wurden Gegenstand einer heftigen Debatte. Etwa problematisiert wurde der Hegelianismus und Existenzialismus durch Autoren wie Maurice Merleau-Ponty, der gegen Hegel und gegen Sartre vor allem, aber er vermischt eben beides auf charakteristische Weise, eine Dialektik ohne Synthese gefordert hat. Also durchaus eine Figur, die vielleicht der Kierkegaard'schen, naja gut, man soll nicht zu viel, wenn man Ähnlichkeiten sucht, findet man auch welche, aber eben bei Merleau-Ponty ist die Bewegung der Dialektik eine, die er radikalisieren will, indem er auf diesen Aspekt der Synthese, jedenfalls in seiner Selbstverständlichkeit, auch zu verzichten fordert. Es gibt aber dann weitere Namen, die diese dann immer heftiger werdende Diskussion über Sartre und den Hegelianismus vorangetrieben haben in den 60er und 70er Jahren. Denker des Bruchs und der Zerrissenheit des Sinns, also Denker, die gerade die Diskontinuität von Sinn und damit auch so etwas wie Weltgeist und dergleichen radikal zurückweisen, im Sozialen wie in der Geschichte. Das sind etwa Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard und andere. Will man über die heutige Rolle Hegels für die deutschsprachigen philosophischen Diskussionen Aussagen treffen, so ist das gar nicht so leicht. Im Gefolge Adornos, also in der großen Zeit der kritischen Theorie in den 1960er und 70er Jahren, war Hegel angesagt. Ich hatte ja auch unterwegs allerlei Zitate von Adorno mal so genutzt, auch als aufschließende, sympathisierende Kommentare zu Hegels Denken und Hegels Projekt und auch zu seinen Texten. Das entstammt dieser Zeit. Hegel war hier angesagt, auch wieder, kann man sagen, in einer radikalisierten Form, nämlich derjenigen einer negativen Dialektik. Das ist das Stichwort, das Adorno geprägt hat. Auch durch die Brille Adornos gelesen, sollte die Dialektik eine sein, die, so drückt er das aus, im Negativen bleibt letztlich, die also nicht, ebenfalls nicht in einer Synthese enden kann, sondern die Negation immer wieder neu beginnen lässt. Das ähnelt in gewisser Weise Merleau-Pontys Forderung einer Dialektik ohne Synthese. Also auch in dieser Hinsicht kann man sagen, Adorno gehört zu den gefühlten Radikalisierern Hegels. Das kann man lokalisieren, aber diese, muss man wahrscheinlich sagen, letzte große Aktualität des Paradigmas Dialektik ist seit den Zeiten Adornos und mit der Phase der Adorno-Rezeption, der begeisterten Adorno-Rezeption, auch schon lang vorbei inzwischen. Wo bleibt Hegel dann heute noch im Spiel? Ein Feld einer relativ durchgehenden Rezeption ist der Bereich der Rechts- und Sozialphilosophie. Namentlich der US-amerikanische sogenannte Kommunitarismus, eine anti-individualistische Bewegung in der liberalistischen amerikanischen politischen Theorie, hat in den 1980er Jahren zu einer ganz interessanten kleinen Hegel-Renaissance, könnte man sagen, in der angelsächsischen Welt geführt. Es gibt auch angelsächsische Wellen der Hegel-Rezeption, das wäre ein Thema für sich. In den 1980er Jahren gab es dann nochmal so einen Schub im Bereich Rechts- und Sozialphilosophie. Und diese Diskussion ist auch in den deutschsprachigen Raum zurückgeschwappt, kann man sagen. Allerdings ist diese kommunitaristische Lesart Hegels, also die Betonung der politischen Bedeutung von Institutionen, Gemeinschaft und so weiter, hierzulande weniger ergiebig gewesen als in den USA. Denn anders als in den USA ist in der kontinentalen Diskussion auf so etwas wie Gemeinschaftsaspekte des politischen und auf sozialphilosophische Aspekte in der Gesellschaftstheorie im Grunde kontinuierlich immer mit reflektiert worden. Das heißt, es war hier nicht so ein Aha-Effekt wie in dieser sehr liberalistischen amerikanischen Diskussion, da nur noch mal Hegel ins Spiel zu bringen. Aber immerhin, an dem Punkt gab es so eine gewisse Hegel-Welle, die auch in ein paar Büchern sich niedergeschlagen hat. Was man für die kontinentale Diskussion wahrscheinlich auch als dauerhaft magnetisch bezeichnen muss, neben dieser Frage nach politischer Philosophie, also Rechtsphilosophie, grob dem Feld der Sittlichkeit, das ist Hegels Theorie, das ist Hegels aus der Dynamik von Macht und Anerkennung heraus entwickelte spezifische Verknüpfung von Sozialphilosophie und Ethik. Sie erinnern sich an die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft. Dieses Motiv hat auch sehr faszinierend gewirkt, bis heute, und immer wieder zur Auseinandersetzung herausgefordert. Interessanterweise ganz unterschiedliche Philosophen oder Theoretiker haben dieses Motiv aufgenommen, gewendet, neu durchdacht, produktiv, aktualisiert und so weiter. Auch die Figur der Antigone, so wie sie in der Phänologie diskutiert wird, also einzelne Motive, haben dieses Ineinander von Sozialphilosophie und Ethik mit Hegel diskutierbar gehalten. Zu nennen wären Autoren wie Jacques Lacan, der mit dem Herrschafts-Knechtschaftsmotiv gearbeitet hat, aber auch Autoren wie Habermas oder Honneth, also deutschsprachige wie französischsprachige Philosophie der unterschiedlichsten Lager, könnte man sagen. Der Alltag der Hegel-Forschung ist natürlich auch eine Ebene, auf der man sagen kann, da ist Hegel permanent präsent. Wenig spektakulär, aber emsig und kreativ, könnte man sagen, ist die deutsche Hegel-Forschung tätig. Traditionell ist sie gespalten in ein konservatives und ein linkes Lager. Mit zwei konkurrierenden Zeitschriften, da sind Sie vielleicht auch schon drauf gestoßen. Es gibt zum einen die, ich sage mal in aller Vorsicht, eher philologisch-konservativen Hegel-Studien, mit dazugehörigem Verein und so weiter. Und es gibt auf der anderen Seite die eher links-spekulativen Autoren des Hegel-Jahrbuchs. Diese beiden, da haben wir nochmal ein bisschen diese rechts-hegelianische, links-hegelianische Lagerbildung. Wobei rechts vielleicht für die Hegel-Studien nicht das richtige Label ist. Sie sind insbesondere einfach philologisch orientiert. Also da wird sehr viel Archivarbeit betrieben, die relativ, ja, nicht nur unspektakulär, sondern auch unspekulativ ist. Diese Zweiteilung als politische Zweiteilung rechts-links hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten erfreulicherweise etwas entspannt. Das Rechts-Links-Schema in dem Sinne verblasst, könnte man sagen. Es verblasst aber parallel auch mit der Begeisterung oder der Hegelphobie. Also in dem Maße, wie auch Hegel insgesamt, sagen wir mal, weniger gelesen wird, entspannt sich auch diese Rechts-Links-Polarisierung der deutschen Hegelforschung. Man könnte als Fazit für heute, 2007, sagen, Hegel ist derzeit nicht in Mode, aber er ist auch nicht out. Das ist für ein philosophisches Oeuvre keine schlechte Situation. Man könnte sagen, es ist vielleicht sogar die optimale Situation. Es gibt an vielen Stellen Arbeiten mit Hegel, die auf Hegel rekurrieren. Das hat nicht in dem Sinne wahnsinnig viel Provokationskraft, aber man guckt genau hin. Also man kann sagen, in einem solchen Klima, nicht in Mode, aber auch nicht out, kann ein Oeuvre in seiner ganzen Breite ins Auge gefasst werden, ausgewertet werden, auch in seinen vermeintlich peripheren Bereichen. Man kann also Hegel heute eigentlich sehr gut studieren und rezipieren. Und man kann basteln, man kann also, gut hegelianisch gesprochen, ganz neu fragen, wie fügt sich das Ungedachte, das bei Hegel zu finden ist, in unsere eigene Zeit. Zu den genannten drei Feldern ließe sich noch eine Menge sagen. Man müsste sie jeweils differenzierter zeichnen und natürlich ließe sich auch diese Dreiteilung hinterfragen. Das habe ich jetzt mal heuristisch so versucht. Man könnte auch wahrscheinlich die Hegel-Rezeption, sicher könnte man sie auch anders einteilen, dann würden die Gewichtungen vielleicht etwas anders erscheinen. Was ich heute erwähnt habe, ist rein mengenmäßig noch nicht einmal die Spitze eines Eisbergs, könnte man sagen. Und es lässt sich noch hinzufügen, der Eisberg selbst, dessen noch nicht mal Spitze das ist, ist immer noch nicht groß genug. Also auch wenn Hegel zu den größten Philosophen überhaupt gezählt wird, denke ich, dass in vielen Feldern zahlreiche Anregungen seines Werkes aktuell offen daliegen. Sie harren also der aktuellen Auseinandersetzung und vor allem der Lektüre. Übrigens, nächsten Semester wird auch einiges an Hegel-Lektüre auf der Agenda stehen. Wer Lust hat, es gibt Seminar oder Proseminar, weiß ich jetzt gerade nicht. Also eine Lehrveranstaltung von Frau Schürmann zu Hegels Ästhetik. Und ich selber werde ein Proseminar Was ist Ästhetik anbieten, in dem auf jeden Fall Hegel oder die Phase der hegelschen Ästhetik, also der Zeitabschnitt eine große Rolle spielt, aber auch die Arbeit mit Hegel mit im Spiel ist. Also das ergänzt sich ganz schön auch. Also so eine breitere Veranstaltung über Ästhetik generell und dann diese fokussiertere Veranstaltung zu Hegels Ästhetik. Mit dem Stichwort Lektüre. In den verbleibenden Minuten noch zu einem allerletzten Punkt. Sie erinnern sich vielleicht an meine Eingangsbemerkung in der ersten Vorlesung zum Problem des Lesens. Es ging da um das von Adorno als Beispiel für die schwierige Lesbarkeit Hegels zitierte Stück aus dem zweiten Buch der Logik. Das war so ein völlig krude formuliertes Stück, was Adorno so als Beispiel für diese extrem schwierige Lesbarkeit, vielleicht sogar punktuell unmögliche Lesbarkeit Hegels, liebevoll kann man sagen, zitiert hatte. Ein bisschen ironisch. Mein Vorschlag war in der ersten Vorlesung gewesen, hören wir uns dieses Stück. Es ist ein willkürlich herausgelöster Schnipsel, wir haben jetzt die einschlägigen Passagen gar nicht lange diskutiert. Hören wir uns dieses Stück zum Schluss doch jetzt nochmal an und probieren nochmal aus, wie es mit unserem Ohr oder mit unserem Lesevermögen, was Hegel in seinem schlimmsten sozusagen sprachlichen Zustand angeht, inzwischen bestellt ist. Die erste Hälfte dieser ominösen Stelle lautete, ich lese das nochmal vor, das Werden im Wesen. Seine reflektierende Bewegung ist daher die Bewegung von nichts zu nichts und dadurch zu sich selbst zurück. Das Übergehen oder Werden hebt in seinem Übergehen sich auf. Das andere, das in diesem Übergehen wird, ist nicht das Nichtsein eines Seins, sondern das Nichts eines Nichts und dies, die Negation eines Nichts zu sein, macht das Sein aus. Ich vermute, Sie erkennen unschwer den Zusammenhang, den wir im Rahmen der Logik diskutiert haben, wieder. Im Zitat geht es um das Wesen. Ein Begriff, dem wir nicht viel Aufmerksamkeit gewidmet haben, also was Wesen jetzt so im Einzelnen heißt, können wir sozusagen so nicht wissen. Aber was Sie sicher mit relativ leichter Hand nun erkennen und auch, ich sage mal, ein Stück weit denken können, ist diese hegelsche Negationsfigur. Als Durchgangsbewegung durch das Nichts, die Verneinung eines Etwas, kommt die reflektierende Bewegung auf sich zurück, aber negiert wird die Negation und nicht erneut ein Etwas. Im Zitat, das Übergehen oder Werden hebt in seinem Übergehen sich auf. Das andere, das in diesem Übergehen wird, ist nicht einfach das Nichtsein eines Seins, sondern das Nichts eines Nichts. Also die Negation der Negation ist etwas, und zwar etwas spezifisch anderes als so ein Etwas, bei dem man angefangen hat. Nicht nur das negierte erste Sein, sondern das neue Sein, das mit der Negation von Sein und das Sein negierend nicht sich öffnet. Das ist das, worauf es Hegel ankommt. Dieses eigentümliche Zitat war dann noch etwas kryptischer weitergegangen. Ich zitiere den Rest. Das Sein ist nur als die Bewegung des Nichts zu Nichts. So ist es das Wesen. Und dieses hat nicht diese Bewegung in sich, sondern ist sie als der absolute Schein selbst. Jetzt kommen hier wieder Wesen und so, hatten wir nicht so ganz genau angeschaut und mit dem Schein, naja. Aber ich würde auch sagen, das schreckt uns jetzt jedenfalls rein formulierungsmäßig nicht mehr völlig ab. den Begriff Schein, denn da müssten wir uns also in die Logik noch tiefer hineinbasteln, um mit dem wirklich klarzukommen. Aber was doch vertraut ist oder vertraut sein mag, ist diese Bewegung, darauf zu insistieren, dass der Prozess selbst und nicht sein Träger das Entscheidende ist, das substanziell Entscheidende. Hegel erneuert hier seine Überlegung, dass das Sein in der doppelten Negations- und Positionsbewegung liegt und dass die Bewegung selbst dasjenige ist, worin das Wesen des Neuen steht. Das Wesen hat nicht die Bewegung in sich oder an sich oder dergleichen, sondern das Wesen ist der Vollzug dieser Bewegung als solcher. Insofern haben wir also durchaus, denke ich mal, eine gewisse Vorstellung von der Passage, wie ich sie bisher zitiert habe. Und der allerletzte Schluss, der dunkelste, ist nun einer, in dem sich das Wort negiert auf unglückliche Weise häuft und wovor man als Leser zunächst mal einfach sprachlich zurückprallt. Da heißt es nämlich am Schluss des Zitats, das Sein als Bewegung von nichts zu nichts, also doppelte Negation, diese Figur, ist die reine Negativität, die nichts außer ihr hat, das sie negierte, sondern die nur ihr negatives Selbst negiert und das nur in diesem Negieren ist. Negiert wird nicht etwas, sondern in jener zweiten Negationsbewegung, Negation der Negation, eben selbst nur eine Negation und deren widersprüchliches Verhältnis zum zunächst vorhandenen Etwas. Eben dieser spezifische Charakter, nur in diesem Negieren eines Negierens zu bestehen, eben dieser Charakter macht das ganz Spezifische der immanenten reflexiven Richtung der dialektischen Bewegung aus. Also zugegeben, das ganze Modell, das wir hier auch nochmal aufscheinen sehen, ist weder einfach, noch kann man sich auf Anhieb darin bewegen. Aber ich denke doch, was wir sehen können, dieses ominöse Zitat, was man ja wirklich so, ich sage mal, wie so ein Partywitz runterlesen kann und alle sagen, boah, ja. Dieses Zitat ist doch etwas, das man hantieren kann. Und das, wenn man so will, verlässlich konstruiert ist. Es ist nicht so schrecklich geschickt, diese Anhäufung dieses Wortes Negation, insbesondere da in der letzten Zeile. Aber Hegel operiert hier durchaus präzise. Wir können also, wenn wir uns an diese, ich sag mal, Gedankenmusik gewöhnt haben, ein Stück weit hineingefunden haben, durchaus sagen, um Unsinn oder um ein bloßes Raunen, mit dem nichts gemeint wäre, nichts Spezifisches gemeint wäre, handelt es sich nicht. Und es ist durchaus, denke ich, deutlich, dass die Spezifik gerade dieser sozusagen der Beschreibung dieser Negation, der Negation als etwas, das sozusagen qualitativ anders funktioniert, dass die auch in einer ganz konventionellen Sprache schlecht zu haben ist. Also es ist relativ schwierig, sich vorzustellen, wie Hegel es denn hätte einfacher ausdrücken können. Ja, das war nochmal so eine Schlussüberlegung, weil ich Ihnen das ja auch noch schuldig war, ich hatte es ja auch versprochen. Zur Zusammenfassung. Erstens, Hegels Wirkungen sind im wahrsten Sinne des Wortes unüberschaubar. Jedenfalls in der kontinentalen Philosophie führt kein Weg an einer, sei es positiven, sei es ablehnenden Positionierung gegenüber den Impulsen von Hegels Denken vorbei. Und das betrifft, wie gesagt, selbst die Autoren, die nicht Hegel lesen. In dem, was in der Theorie im 19. und 20. Jahrhundert passiert, in dem steckt so viel Hegel drin, auch so viel Dialektik oder Auseinandersetzung mit Dialektik, dass man in gewisser Weise von Hegel infiziert arbeitet, selbst dann, wenn man sich nicht wirklich mit den Texten auseinandergesetzt hat. Einfach, weil alle anderen auch mit Hegel im Blick oder im Seitenblick arbeiten. Zweitens, drei vielleicht zu isolierende, besonders wichtige Rezeptionsfelder oder zu identifizierende sind erstens die Philosophie der Praxis, einschließlich der selbstreflexiven Frage nach der praktisch-politischen Rolle von Philosophie und auch der Frage nach der Form von Philosophie, sofern man diese praktisch-politische Rolle, dass sie Verwirklichung ist, ernst nimmt. Zweitens ist da die philosophische Bearbeitung des Entwicklungsproblems, wobei sich dieses nicht nur auf die Geschichtsphilosophie beschränkt, sondern eben auch Parallelthemen materieller, sozialer, biologischer Evolution mit umfasst, was mit den entstehenden Einzelwissenschaften des 19. Jahrhunderts, den empirischen Sozial- und Menschenwissenschaften, dann eine Menge explosiver Diskussionsfelder ergibt. Der dritte Rezeptionsbereich ließe sich überschreiben mit Radikalisierung der Frage nach Selbstbewusstsein und Subjekt. Drittens, alle drei Rezeptionsfelder tun sich schon im 19. Jahrhundert auf und sie sind, kann man doch sagen, bis heute wichtig. Dennoch ist mit all dem zu Hegels Rezeption erst sehr, sehr wenig gesagt. Eine differenziertere Darstellung der Wirkungen und auch der aktuellen Provokationen, die Hegels Philosophie zu bieten hat, könnte eigentlich nämlich Gegenstand einer ganzen weiteren Vorlesung sein. Vielen Dank. Thank you.